Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Konfirmationssonntag heute steht im Johannesevangelium Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Verwandte und Paten, liebe Festgemeinde, Konfirmation ist ein großer Festtag für euch Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ihr voller Erwartung seid, was heute alles passiert, was alles an Geschenken kommt, wie ihr diesen Tag gestalten werdet, für eure Familien, die sich mit euch freuen und auch diesen Tag mitgestalten wollen, dass es ein schöner Festtag wird, und auch für uns als Gemeinde und mich als Pfarrer, die wir euch auf diesem Weg bis hin zur Konfirmation, zu dem heutigen Tag, begleitet haben. Konfirmation heißt Befestigung im Glauben. Das heißt, einen Grund finden für das eigene Leben als Christ, erfahren und im Alltag auch umsetzen, was Glaube heißt, den persönlichen Glauben an Jesus Christus finden und in diesem Glauben nun auch den weiteren Lebensweg gehen. Einige von euch haben diesen Schritt gewagt und für euch ist die Konfirmation heute im Grunde so der äußere Ausdruck dessen, was in euch passiert ist. Das ist sehr viel Grund zur Freude und zum Danken für euch und für uns alle. In diesem Gottesdienst wollen wir Gott dafür danken, was er euch geschenkt hat, ihn loben und preisen und ihn dann auch für jeden Einzelnen von euch um seinen Segen bitten, den Segen Gottes, dass ihr auch weitere Schritte im Glauben gehen könnt. Es ist gut, wenn wir an solch einer wichtigen Station im Leben zusammen Gottesdienst feiern und diesen Festtag in besonderer Weise gestalten. Die Israeliten verstanden es, Feste zu feiern. Ihre Feste waren zum einen Ausdruck einer tiefen Freude und zum anderen auch immer Besinnung auf ein grundlegendes Ereignis, das ihr Leben oder auch das Leben des ganzen Volkes geprägt hat. In den Festen dachte man über Gottes ganz konkretes Wirken nach und freute sich immer wieder daran. Das Laubhüttenfest war das größte und freudigste Fest in Israel. 7 Tage lang wurde da gefeiert, am Stück durchgefeiert. Und immer wieder wurde in Erinnerung gerufen, wie Gott das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat und wie er es in das verheißene Land Israel geführt hat. Der 7. Tag war so der Höhepunkt, denn da schöpften die Priester mit goldenen Kannen Wasser aus einem Teich und brachten dieses Wasser in einer feierlichen Prozession zum Tempel. Dieser Vorgang erinnerte daran, wie das Volk in der Wüste aus dem Felsen Wasser bekam, als es schier am Verdursten war. Man dankte Gott für diese Bewahrung und die Hilfe während dieser Wanderung durch die Wüste. Man dankte Gott für die Gabe des verheißenen Landes, in dem Milch und Honig fließt. Und man hat Gott um seinen Segen für die weitere Zukunft gebeten. An diesem besonderen Festtag tritt Jesus auf und ruft den Festgästen zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Worte Jesu gelten, denke ich, genauso auch für uns heute, zumal unser Fest der Konfirmation ganz ähnliche Grundzüge hat wie das Laubhüttenfest in Israel. Dort wie hier sind Menschen versammelt, die sich über Gottes Wirken im Leben freuen, die dafür danken, die um die Notwendigkeit von Gottes Gaben für unser Leben wissen und die um seinen Segen und Führung für die kommende Zeit bitten. Diesen Menschen, das heißt uns allen, ruft Jesus zu: Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Und wer trinkt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zum einen dieses erste Wort: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mit diesem Wort hat Jesus ganz bestimmte Menschen im Blick. Menschen, die etwas suchen und erwarten. Menschen, die mit ihrem Leben noch nicht abgeschlossen haben, die nach der Erfüllung in ihrem Leben suchen. Als Geschöpfe Gottes sind wir ja auf die Ewigkeit hin angelegt, in Glück, in Arbeit und den selbstgesuchten Lebenszielen versuchen wir, die Vergänglichkeit zu überwinden, zu vergessen und auch unvergängliche Werte zu schaffen. Wir dürsten nach unvergänglichem, erfülltem Leben, auch wenn wir es uns sicher nicht immer eingestehen, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Der Durst der Seele nach Leben ist schlimm. Ich denke, schlimmer als Hunger und Durst rein äußerlich. Denn das bedeutet, dem Leben nachzulaufen und nicht befriedigt zu werden. Ständig den Eindruck haben, man versäumt etwas, man verpasst etwas, aber kann es nie erwischen. Diesen Durst nach Leben können auch nicht religiöse Feste stillen. Vielleicht erlebt man da einen so schönen Höhepunkt, besondere Hochstimmung, aber wenn das Fest vorbei ist, merkt man, dass im eigenen Leben sich wenig verändert hat, dass es genauso triste, fad und trüb geblieben ist. Jesus erkennt hinter all der freudigen Fassade des festlichen Trubels, der Festkleider, der Traditionen und Priestergewänder die tiefe Sehnsucht der Menschen auf dem Fest. Er holt die Menschen damals wie uns heute an dem Punkt ab, wo wir sind. Er sagt in seinem Wort und lädt uns ein: Wer Durst hat, der komme doch zu mir und trinke. Komme zu mir, das finde ich, ist eine ganz warme, herzliche Einladung. Jesus sagt damit, dass er uns geben kann, was wir suchen und brauchen. Das Wasser, das lebensnotwendig ist, Wasser, das die Not unseres Lebens wendet. Jesus weist uns den Weg zu erfülltem Leben, indem er auf seinen Vater hinweist. Der Schöpfer, der allmächtige Gott, ist ja der Ursprung allen Lebens, auch unseres Lebens. Und wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Gott kommen, finden wir den Urgrund unseres Lebens. Wir erfahren die Gemeinschaft mit Gott, auf die hin wir geschaffen sind. Dieses Leben in der Verbindung, in der Entsprechung zu Gott, dieses Leben ist das Ziel, auf das wir hinstreben. Und dieses Leben stillt auch den Durst unserer Seele. Diesen Ruf Jesu, kommt zu mir, kennt ihr Konfirmanden sehr gut. Ihr habt viel von Jesus Christus im Konfirmandenunterricht gehört. Ihr habt von dem Glauben an Gott gehört und ihr kennt auch den Weg zu dieser Lebensquelle. Die Frage an euch ist, was ihr nun an diesem Übergang von der Konfirmation in das weitere Leben mit dem Gehörten macht. Wir sehen hier in diesem kurzen Predigttext, dass es nicht reicht, einfach unverbindlich von Jesus zu hören, und um sein Angebot zu wissen. Solange du als Zuschauer aus der Zuschauerperspektive Jesus betrachtest und von ihm hörst, wird seine Gabe, das lebendige Wasser, dein Leben nicht durchströmen. Du musst schon hingehen, den Schritt wagen, nehmen und trinken. Das lebendige Wasser hier in unserem Predigttext steht als Bild für den Heiligen Geist. Jesus macht dir Mut, diese Gabe, den Heiligen Geist, in dich aufzunehmen, dieses lebendige Wasser, das lebenserneuernde, lebensschaffende Wasser in dich aufzunehmen und ihm Raum zu geben. Öffne dich dem Geist Jesu, trinke immer wieder und du wirst spüren, wie dich tiefe Freude und Geborgenheit durchströmt. Deine Sehnsucht nach erfülltem Leben wird gestillt und du wirst immer wieder neu Kraft von Gott, dem Herrn, bekommen. Jesu Ruf, wen da dürste, der komme zu mir und trinke, gilt in diesem Gottesdienst uns allen und besonders euch Konfirmanden. Wenn ihr nachher zur Einsegnung vor den Altar geht, liegt es bei euch, euch dem Angebot Jesu zu öffnen. Ihr könnt euch dem Segen Jesu öffnen, weil er jedem Einzelnen von euch zusagt: Ich will dich segnen. Ich will dir in der Gegenwart meines Geistes ganz nahe sein. Ich will meinen Frieden in dich hineinlegen. Gottes Segen ist immer ganz neu und lebendig. Er ist niemals abgestanden, fade und trüb. Wenn dein Mofa, was du dir von dem Konfirmationsgeld vielleicht demnächst kaufst, nach einigen Jahren auf einem Schrottplatz vor sich hingammelt und verrostet, dann ist Gottes Segen immer noch genauso lebendig und neu da wie heute. Er ist unverbraucht und neu. Gott will dich durchströmen mit seinem Segen des Geistes. Öffne dich dieser Kraft Gottes, indem du glaubst, dass Jesus dein Herr ist und dass er dir den Weg zum Leben zeigt. Dann wirst du erfüllt von dieser Kraft des Geistes, die Gott verheißt. Wer so an Gott glaubt, dem gilt auch gleichzeitig das zweite Wort, dass Jesus spricht: Von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer glaubt, der hat die Quelle seines Lebens gefunden und ist auf ewig mit dem Schöpfer vereint. Der Durst seiner Sehnsucht ist gestillt und er wird gestärkt für das Leben als Christ im Alltag. Doch damit noch nicht genug. Jesus sagt dem Glaubenden zu, dass er selbst als Kraftquelle für andere erscheint, dass er selbst Kraftquelle für andere wird. Von Jesus Christus kommt die Lebenskraft, der Geist Gottes auf den, der glaubt. Und der Glaubende soll diese Kraft weitertragen zu anderen hin. Das empfangene Lebenswasser flutet von euch selbst weg zu anderen. Das empfangene Glaubensfeuer steckt andere an. Der Gesegnete Gottes wird zum Segen für andere. Wer zu Christus kommt, wer von ihm nimmt und trinkt, der wird erfüllt von Gottes Segen, sodass er überfließt, überströmt. Wir können den Segen Gottes, den er uns gibt, nicht für uns behalten. Wir können ihn nicht horten, wie es damals die Israeliten in der Wüste versuchten, als ihnen das Manna, das Brot vom Himmel gegeben wurde. Wir können diesen Segen nur überfließen lassen und anderen weitergeben. Christus will nicht, dass wir innerlich total angefüllt, angestaut sind mit dem Segen, den er gibt, sondern er will, dass diese Lebensströme überfließen und andere erreichen. Diese Segensströme des lebendigen Wassers fließen lautlos. Sie kommen wie der Aufgang der Sonne am Morgen. Die Strahlen treffen andere und erwärmen sie. Sie kommen von Gott, fließen durch uns hindurch und erreichen andere. Diese Ströme können wir nicht selbst machen. Wir können sie auch nicht anderen vorzeigen und als Ausweis unserer Frömmigkeit sehen. Vielleicht sehen wir selbst wenig von diesem wirkenden Segen Gottes in uns. Vielleicht ist es die Treue im Kleinen, in den alltäglichen Dingen, im Umgang mit anderen, die den Segen zum Ausdruck bringen. Durch sie findet ein anderer den Weg zu Christus und öffnet sich der Liebe Gottes. Es liegt bei uns, ob wir zum Segen werden oder ob wir dem Wirken des Geistes an anderen einen Riegel vorschieben. Unser Ungehorsam gegen Gott, dass wir ihm nicht unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, dämmt den Segen Gottes ein. Der fromme Egoismus, die Gaben Gottes für sich zu behalten, zu horten, anderen Menschen vorzuenthalten, wirkt wie ein Staudamm gegen die Flut des Geistes. Wenn wir aber offen sind für das Wirken Jesu an uns und in uns, wenn wir ihm um das lebendige Wasser bitten, dann wird Gott durch uns große Taten an anderen Menschen tun. Konrad Ferdinand Meyer hat dieses Empfangen und das Weitergeben in einem bekannten Gedicht von dem Schalenbrunnen beschrieben. Er sagt dort: Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Bei Gott gehört beides zusammen. Er sagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Im Konfirmandenunterricht habt ihr viel von diesem ersten Satz gehört, dass Gott sagt: Ich will euch segnen. Die Konfirmation heute ist im Grunde das große Ausrufezeichen hinter diesem Satz. Das erste Kapitel des Glaubens habt ihr geschrieben. Und es ist die Frage: Wie geht es nun weiter nach dem Konfirmandenunterricht, nach der Konfirmation? Es liegt nun bei euch, ganz freiwillig, ohne Druck, auch das nächste Kapitel anzufangen. Euer Leben wird dann zeigen, ob ihr bei diesem ersten Satz der ersten Verheißung Gottes stehen bleibt oder ob ihr Gott in eurem Leben Raum gebt und ihn weiterschreiben lasst. Ihn weiterschreiben lasst, dass auch der zweite Satz in eurem Leben Gestalt gewinnt. Und ihr sollt ein Segen sein. Amen.